Willkommen im YouGo Sisters Podcast. Hier ist Kat und ich habe heute ein neues Interview für euch. Mit der wunderbaren Stephanie Fehr, die ich auch schon beim Sister Talk zur Ikigai auf der Couch hatte. Und heute habe ich sie im Interview. Die Steffi ist tatsächlich meine Nachbarin hier auf Mallorca. Und sie ist vor 3,5 Jahren mit Familie hierher gezogen, also damals auch mit einem 3 Monate alten Baby. Und es war für sie auch so ein bisschen der Ausstieg aus dem goldenen Käfig, aus der Münchner Welt, aus der Konzernwelt. Das finde ich ganz interessant. Die Steffi hat tatsächlich mal Flugzeuge verkauft und sie erzählt auch davon, wie sie damals so durch die Weltgeschichte gestöckelt ist und sich gefühlt hat wie 2,50 Meter, ganz wichtig und so. Und es ging darum, Geld zu verdienen und so weiter. Und seitdem sie nach Mallorca ausgewandert ist, hat sich Steffis Leben sehr verändert und auch davon erzählt sie im Interview. Vor allem ihre Sicht auf Erfolg hat sich sehr verändert. Sie spricht darüber, dass sie lange Zeit Erfolg sehr am Finanziellen festgemacht hat. Und das ist, glaube ich, was viele von uns tun. Also, dass wir alle so diese Überzeugung haben, oder diesen Glauben, dass eine Sache eben nur dann erfolgreich ist, wenn auch gut Kohle dabei rumkommt. Und die Steffi und ich sprechen darüber, wie wir uns von dieser Vorstellung befreien können. Oder überhaupt erzählt Steffi davon, wie sie für sich Erfolg neu definiert hat. Und wir kommen auch noch an vielen weiteren spannenden Themen vorbei. Zum Beispiel sprechen wir darüber, warum Erwachsensein gar nicht immer so cool ist. Und wir sprechen über Fragen, also was eigentlich gute Fragen ausmachen, Clean Language als Stichwort und darüber, welche Fragen wir uns alle mal stellen sollten. Ja, ihr seht schon, das ist wie immer sehr facettenreich. Unsere Sisters hier sind einfach vielseitig. Von daher viel Spaß beim Interview mit der großartigen und sehr witzigen Stephanie Fehr. Mir ist total wichtig, dass ihr heute mal die Steffi kennenlernt, Stephanie Fehr. Ich kenne sie jetzt schon seit ungefähr 2 Jahren. Also wir kannten uns schon vor Mallorca, haben uns in München kennengelernt, weil Steffi, du kommst auch aus München.
Ja.
Lebst jetzt schon seit 4 Jahren mittlerweile hier, was ja auch echt ein Schritt ist. Also so aus dem Münchner Universum mit Sack und Pack, mit der ganzen Familie nach Mallorca ziehen, also mit 2 Kindern. Darüber würde ich gerne auch heute mit dir sprechen und auch über das, was so dein Thema ist, nämlich Ikigai. Das hört sich jetzt vielleicht für viele von euch erstmal sehr abstrakt an.
Und japanisch, was es ist.
Das ist ein Thema, mit dem wir beide uns gerade sehr viel beschäftigen.
Auch persönlich auf unserer, also ich meine, ich glaube vielleicht alles, was wir gerade so machen, sind Sachen, die uns beschäftigen oder was gerade unsere Reise ist oder wo wir gerade total leidenschaftlich sind und uns total hinein vertiefen und was wir glauben, vielleicht auch euch interessieren könnte oder wir euch zumindest einladen, mit uns dahin zu reisen.
Ja, und wir möchten auch auf jeden Fall noch mehr mit euch über Ikigai auch sprechen, also euch natürlich auch erzählen, was das eigentlich ist und was sich dahinter verbirgt. Heute haben wir eben schon mal Steffi hier im Interview. Das heißt, du wirst ein bisschen was drüber erzählen, also dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, worum es dabei geht. Natürlich werdet ihr jetzt auch Steffi besser kennenlernen und wir schauen mal, wie so Steffis Weg aussieht und wie sie denn hier nach Mallorca auch gekommen ist. Ja, Steffi, herzlich willkommen im YouGo Sisters Podcast.
Dankeschön, hier im wunderschönen Jeannette. Ich finde das auch eine großartige Sache, dass das Universum uns hier jetzt wirklich so nah auch noch zusammengeschickt hat.
Ich auch und ich finde es schön, dass wir jetzt mal ein bisschen über dich sprechen. Deswegen als Einstieg einfach mal die Frage, Steffi, wer bist du?
Wer bist du und wenn ja, wie viele, oder? Ich glaube, auch das wieder sehr ersichtlich, ich glaube, ich bin mal primär eine Frau. Oder das weiß ich sogar ziemlich sicher. Ich bin eine Mama, ich habe 2 Kinder, die sind 10 und 3,5. Dann bin ich jemand, der unglaublich begeistert ist von verschiedenen Themen, unter denen es persönliche Weiterentwicklung, ehrlich gesagt. Natürlich auch das Thema Ikigai, dann die Neurowissenschaften und ansonsten koche ich auch noch wahnsinnig gerne. Ich glaube, das fasst mich mal so ganz kurz zusammen, was so meine größten Leidenschaften im Leben sind. Und natürlich, also meine Familie im Insgesamt, nicht nur die Kinder, Schon auch der Max.
Und wie zur Hölle bist du in Mallorca gelandet?
Ja, da müsste man eher sagen, wie zum Himmel bist du, in Mallorca gelandet. Im Endeffekt ist es eine Geschichte, wenn das ein Film wäre, dann hätte irgendwann gesagt, hey, das ist so konstruiert, echt jetzt. Aber eigentlich, ich hatte einen Kinderbuchverlag und eine kleine Firma Naturabenteurer und habe mich sehr viel darum gekümmert, wie Kinder die Natur in der Stadt entdecken können. Also es hat mich sehr viele Jahre schon getrieben, wie lernt man eigentlich, wie begeistert man, wie funktioniert der Kopf. Und dann wurde ich über einen alten Bekannten nach Mallorca eingeladen und ich war damals im 7. Monat schwanger und Max und ich, wir haben gesagt, ja klar, komm, machen wir mal den letzten kleinen Ausflug und schauen wir mal uns Mallorca an, das wir ehrlich gesagt überhaupt nicht kannten. Wir waren ein einziges Mal davor in unserem Leben in Mallorca, im Jahr davor, und wir waren immer in Italien. Also ich bin in Italien mit auch aufgewachsen und von daher Mallorca, das war einfach nicht so auf meiner Landkarte. Aber haben wir gedacht, schauen wir doch einfach mal hin, und dann kamen wir an, das ist so krass schön hier. Der Bekannte, der uns eingeladen hat, der war Leiter einer internationalen Schule, und wir haben über das Wochenende uns so viel über Bildung, was unsere Vision ist, wie wir finden, dass Kinder aufwachsen sollten, was wichtig ist. Und wir haben so miteinander geklickt, dass er gemeint hat, hey Steffi, hast du nicht Lust, nach Mallorca zu kommen und eine Firma mit mir mitzugründen, die Lücke schließt zwischen dem, was der Lehrplan vorsieht und dem, was Kinder brauchen, um wirklich autonome, glückliche, selbstständige Erwachsene werden. Ja. Und da habe ich gesagt, wow, Institute of Applied Living, das ist ja ein Traum. Und dann ich so, ja, aber ich habe ja dann ein kleines Baby, und er so, ja, ist alles kein Problem, komm rüber mit dem Baby, und die Romy geht dann hier in die Schule, und die war damals 7 und wäre dann eben in München auf die Schule gekommen, auf die Waldorfschule. Und ja, dann wird gesagt, hey, ich meine, wenn das Leben dir das so auf einem Silbertablett präsentiert. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, einzige Prämisse ist, dass der kleine Zwoggel gesund auf die Welt kommt, und dann ziehen wir halt um mit einem 3 Monate alten Baby. Dann sind wir erstmal aber wirklich mit leichtem Gepäck, mit Klamotten und Spielzeug umgezogen. Waren dann da so in Mallorca, und meine Tochter, auf die ich nach wie vor unerträglich stolz bin, die hat in dieser Schule von angefangen, und das ist zwar eine sehr alternative Schule, aber immerhin eine British Cambridge School. Und hat mit 7 in Year 3 angefangen und konnte weder lesen, noch schreiben, noch Spanisch, noch Englisch. Da habe ich auch gedacht, okay, das ist so. Jetzt schauen wir mal, wie viel Resilienz da ist und so. Und das ist die erste große, ja, Challenge und raus aus der Komfortzone für dieses kleine Mädchen. Und da habe ich mir gedacht, schauen, wie das ist. Und die ersten paar Wochen waren schon hart, muss ich sagen. Also, weil sie halt einfach gesagt hat, niemand versteht mich. Die wissen gar nicht, wer ich bin, weil ich mit ihnen nicht sprechen kann. Aber, und sie hat auch eigentlich auch nur deswegen, glaube ich, so schnell Englisch gelernt, weil sie mit den anderen Kindern spielen wollte. Und sie hatte auf der einen Seite das Riesenglück, dass sie 2 Lehrer hatte, die unglaublich auf sie eingegangen sind und sie echt abgeholt haben, wo sie war, weil nach 6 Wochen hat sie Englisch gesprochen und nach 3 Monaten hat er sie so ungefähr den Stoff der letzten 2 Jahre aufgeholt. Wow. Und von daher, ab dann war alles ganz schön fein. So kam das mit Mallorca. Man muss aber dazu sagen, also das klingt jetzt wie so der Beginn einer wunderbaren Love Story und eines wahnsinnig erfolgreichen Unternehmens und wir sind jetzt kurz vor DAX oder so. Also das mit dieser Idee von dem Unternehmen Institute of Applied Living, das hat dann leider, also nach einem Jahr war die Schule bankrott und der hatte sich finanziell super übernommen.
Damit.
Ja, also das, nichtsdestotrotz muss ich sagen, es war ein Riesengeschenk. Ich meine, wir sind hierher gekommen, das war der Grund, warum wir hergekommen sind. Und nach einem Jahr war zwar das Projekt am Ende, aber wir wussten, hier sind wir, wo wir sein wollen, und haben vor allem auch gemerkt, dass viele Leute haben gemeint, ja, ihr seid ja so mutig, dass ihr das macht. Wo ich immer dachte, warum mutig? Ich meine, wir können doch immer zurückgehen. Es ist nicht so, dass München uns dann nicht mehr durch die Stadttore reinlässt oder so.
Ja,
oder?
Das vergessen wir manchmal. Ja. Ne? Also manchmal ist so dieser Denkfehler, dass eine Entscheidung unumkehrbar ist. Genau. Ja. Und wenn man jetzt einmal entschieden hat, nach Mallorca zu ziehen, dann muss man dort bleiben, komme, was wolle, um jeden Preis.
Bis man alt und grau ist. Und ich glaube einfach so, das ist so allgemein. Es gibt ganz, ganz wenige Entscheidungen im Leben, die unumkehrbar sind. Ja. Wenn man dann einfach mal merkt, oder wie wir auch festgestellt haben, dass es so einfach ist, hier zu leben, dass es trotzdem funktioniert, dass du über auch Remote oder auch über ab und zu Reisen, dass du trotzdem hier leben kannst.
Ja.
Und man muss ganz ehrlich sagen, die Lebensqualität hier, ich meine, das merkst du selber, ist fantastisch. Ich meine, ich habe noch eine Komponente hinzu, das sind auch die Kinder. Und in meinen Augen gibt es wenig bessere Orte, um Kinder aufzuziehen wie Mallorca. Von daher ist es echt super unkompliziert und ich glaube für viel, viele mehr Menschen möglich.
Ja, gut, auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Punkt, dass wir und dein Mann ja auch, wir sind alle selbstständig. Ja. In der Selbstständigkeit funktioniert es gut, vielleicht mit Corona jetzt noch besser.
Schau mal, zum Beispiel eine Freundin von mir, die arbeitet in Berlin in der Suchtberatung. Mhm. Und die ist ganz normal angestellt und die hat einfach den Deal mit ihrem Chef, dass sie, weil sie halt in der Suchtberatung aber im Chat arbeitet, also das ist Chat-Therapie, die hat den Deal, dass die, glaube ich, einfach alle 5 Wochen eine Woche in Deutschland sein muss. Mhm. Und das ist dann auch ihr Ding, das wird nicht irgendwie subventioniert, dass sie da hinfliegt oder so, das muss sie von sich selber, aber sie kann 5 Wochen dort arbeiten und eine Woche da. Also ich glaube, es gibt schon auch Möglichkeiten. Ich meine, vielleicht ist da auch wirklich Corona in dem Fall eine Sache, dass man gesehen hat, Remote funktioniert auch, wenn ein gewisses Maß an Miteinander gehalten wird. Ja. Weil natürlich auch in einem Team sollte man, es ist schon auch schön, dich hier zu haben, weißt du, dass wir nicht, ich meine, dass wir miteinander sein können.
Ja, und ich meine, jetzt mein Umzug hierher ist ja die volle Corona-Geburt. Ja. Hätte mir vor 1,5 Jahren jemand gesagt, dass ich nach Mallorca ziehe, hätte ich auch gesagt, ja, what? Und wie soll das funktionieren? Genau. Ja, und dann halt die Erkenntnis, hey, remote arbeiten funktioniert ganz gut. Ja. Und dann halt dieser Schritt hierher, wobei ich ja schon einen Zwischenschritt gemacht habe, eben nach Barcelona. Ja. Da auch schon gemerkt habe, hey, also so eine Mentalität von Leuten, mit denen man sich umgibt, das macht auch was mit einem. Also für mich ist das ein Riesenunterschied, in München zu leben, also in diesem Umfeld, wo ich natürlich auch beruflich sehr, sehr stark in der Wirtschaftswelt eben unterwegs bin und dann halt wiederum hier in so einem Umfeld, wo einfach die Leute was ganz anderes machen, wo ganz andere Sachen wichtig sind. Also das hat bei mir total viel verändert und das wollte ich dich jetzt auch einfach nochmal fragen. Ich meine, du bist jetzt seit 4 Jahren hier. Du siehst das Ganze jetzt mit viel mehr Abstand, ja? Also so wie wir uns da in München im Hamsterrad irgendwie durchwursteln. Und wie ist das für dich? Wie siehst du das?
Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich vielleicht auch den Abstand brauchte, um meine Definition von Erfolg neu zu definieren. Gewisse alte Glaubenssätze oder vielleicht einfach was mit der Muttermilch aufgezogenes von mir zu lassen. Dazu braucht es definitiv die Distanz, weil ich finde, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber München hat schon einen relativ strikten Dresscode oder Living Code, würde ich mal sagen. Also es geht da schon einfach sehr viel dadurch, dass München eine sehr reiche Stadt ist. Es geht sehr viel um Arbeit. Es sind sehr viele Corporates, also große Unternehmen da. Es ist sehr geldgetrieben. Also in München ist es wirklich sehr oft so, dass quasi nach, wie heißt du eigentlich, die zweite Frage ist, was machst du? Und danach wird entschieden, ob man sich weiter unterhalten möchte oder vielleicht nicht so. Ich habe schon auch für mich festgestellt, dass in München halt Erfolg sehr, sehr an finanziellem Status gekoppelt ist. Und einfach dadurch, dass die Stadt auch so teuer ist, gewisse Arten anders zu leben oder gewisse Arten Dinge auszuprobieren, ist halt manchmal einfach ein finanzieller Riegel vorgegeben. Ist einfach schwierig, es ist super schwierig. Gewisse Sachen, die du in Berlin machen kannst, kannst du in München nicht machen, weil du einfach die Ladenmieten zu teuer sind, die Wohnungen zu teuer sind, alles. Also es ist schon ein gewisses Leben, was du in München führst oder ein gewisser Preis, den du für ein Leben in München zahlst. Und für München musst du einfach sehr gut verdienen, um ganz gut leben zu können. Um München, diese wunderschöne Stadt, so genießen zu können, brauchst du ziemlich viel Geld. Und ich glaube, bei mir hat das viel damit zu tun, ich habe erst wirklich ich habe International Management studiert und dann war es eigentlich irgendwie total klar, dass ich dann in die Wirtschaft gehe, ja, und dass ich dann auch zu einem großen Corporate gehe und dass ich dann erstmal viel Geld mache. Und so kam ich irgendwie dazu, dass ich Flugzeuge verkauft habe. Ja, und dass ich meine Kunden Regierungen waren. Und ich war 2,50 Meter und mit meinem Rollköfferchen und meinem frisch gekauften René Lassin, Jacquard und so weiter, bin ich da, mit 25 und bin ich dann da durch die Gegend gestöckelt, okay, und kam mir super großartig vor. Ich habe mir gedacht, ja, das ist Erwachsensein. Habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass es irgendwie dieses Erwachsensein sich nicht ganz so cool anfühlt, weil, ja, ich meine, das klang alles schon ganz gut und es war irgendwie, am Anfang war es schon ganz spannend, da so Verhandlungen mit super viel Geld und ich so ein junger Quietschi und meistens waren es nur Männer logischerweise da und es war schon ganz nett, aber ich habe irgendwie festgestellt, dass zum einen mich Flugzeuge echt nicht so interessieren. Ich meine, sie sind groß, sie fliegen. Ja, ich bin schon beeindruckt, sie fliegen. Krass, aber an sich und das, dieses Corporate Ingenieurs Business, das mir den Lebenssaft aussaugt. Also ich meine, es ist nicht umsonst, man stellt das nicht so in Frage, aber so die ersten Jahre, wir sind halt unglaublich viel weggegangen. Also wir sind unglaublich hart gefeiert und hart getrunken, einfach um so ein bisschen Freude ins Leben zu bringen, weil so der Rest einfach sehr tröge so ein bisschen war. Man hat halt versucht, die fröhlichen Bubbles außerhalb der Arbeit reinzubringen. Aber ich bin halt auch so aufgewachsen, ja, man kann sich ja nicht nur die Rosinen rauspicken, ja, und such dir einen sicheren Job. Und ja, das muss so sein und das ist irgendwann mal ist auch gut mit nur noch die Gegend hier tingeln und irgendwann muss man halt hier so
mal
erwachsen werden. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, boah, erwachsen ist ein bisschen blöd. Irgendwie fühlt sich nicht so cool an, dieses Erwachsenwerden. Aber ich dachte mir, okay, das muss halt so sein und wenigstens durfte ich reisen. Also so, und ich war viel in Italien. Das hat mich am Anfang so ein bisschen gerettet, aber ich wusste relativ schnell, ich will raus, weil es halt auch im Endeffekt ein bisschen ein goldener Käfig war. Weißt du, ich habe ganz gut Geld verdient. Es war jetzt auch nicht zu stressig. Es war dann der Metaller Tarifvertrag. Du hattest dann doch,
ein bisschen Sicherheit.
Du hattest Sicherheit, du konntest Überstunden, Gleitzeit abnehmen. Es waren schon ganz coole.
Ja, und wie bist du da rausgekommen? Wie hast du den Schritt da raus geschafft? Weil das ist ja nicht irgendwie einfach mal so. Ja.
Ich habe mir erst gedacht, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Wirtschaftsstudium? Ich habe mir überlegt, wie kann ich denn wirklich was machen, was irgendwas bewirkt? Und dann dachte ich erst, ich gehe in den Bereich erneuerbare Energien und Müll. Müll fand ich super spannend, warum auch immer, aber Müll und Mülltrennung und alles, dieses Biogas, das fand ich, habe ich mir gedacht, versuche ich mal da, aber da war ich dann auch wieder nicht ingenieurig genug. Und dann hat mich eigentlich im Endeffekt meine Tochter gerettet, weil wo ich die Romy dann gekriegt habe, da war ich dann 30 und ich wusste schon länger, dass ich raus will aus diesem goldenen Käfig dort. Ja, dann habe ich mir nochmal neu überlegt, wie möchte ich eigentlich leben und was interessiert mich? Und ich habe mir halt auch die ganze Zeit so die Frage gestellt, in was bin ich eigentlich gut? Zum Teufel. Ja, was kann ich eigentlich? Und ich wusste so, boah, ich kann viele Sachen okay oder gut, aber ich bin jetzt nicht der mega irgendwas da oder der mega das da. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt nochmal. Und der Max hatte, mein Mann hatte damals immer schon der hatte immer diese Begeisterung für Sport, der war immer irgendwo im Sportbereich. Und dann habe ich mir gedacht, mir fehlt diese
Der hat so sein Ding.
Der hat sein Ding. Der wusste, der war einfach immer, der hat Sportökonomie dann noch studiert. Der war dann immer in irgendeinem Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise mit Sport zu tun hatten. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich, was ist meins? Bis mir dann irgendwann kam, hey, ich liebe Bücher. Ich liebe Bücher, ich liebe auch Kinderbücher. Und ich liebe schon auch Unternehmer. Ich mag das Ganze wirtschaftlich, ich mag verkaufen, ich mag Projekte, ich mag... Und dann habe ich gedacht, ich gründe einen Kinderbuchverlag und ich mache es ganz anders wie alle anderen. Ich rette Bücher, die nicht mehr gedruckt werden und lasse es animierte Bilder-Hörbücher werden und dann werde ich echt reich und berühmt. Ja, auch das nicht so. Der Verlag, auch im Nachhinein, war sehr erfolgreich, in gewissem Sinne, nicht im finanziellen. Und lange habe ich alles daran festgemacht, dass es einfach finanziell erfolgreich sein muss. Ja. Für das, was ich am stolzesten auf dem Verlag bin, ist einfach, dass ich das geschafft habe, dass 3.500 Bücher von meinen Kinderbüchern in südafrikanische Sprachen übersetzt wurden und dann in die Schulen von Room to Read nach Südafrika gebracht wurden, weißt du? Aber das war für mich nicht so, jeder hat mich angeschaut und hat sich immer gedacht, ja, die Steffi, die Mutti, die versucht halt da mal ein bisschen Unternehmen auf die Beine zu stellen. Ja, und so habe ich mir auch gedacht, okay, dann versuche ich halt das nächste Unternehmen. Das waren die Naturabenteurer, die ich noch nebenher gemacht habe. Das lief schon ein bisschen besser und währenddessen habe ich noch lauter andere Jobs gemacht, um mir meinen Verlag leisten zu können. Aber im Endeffekt so in dem Blickwinkel von München war und bin ich jemand, der verschiedene Sachen macht, ohne sie erfolgreich zu machen, nur weil sie nie...
Geld gebracht.
Dieses Wahnsinnsgeld gebracht haben. Ja. Aber was ich gelernt habe daraus und was ich lernen durfte, sei es der Golosio Verlag oder auch die Naturabenteurer, ich meine, jedes hat mir jetzt so quasi wirklich unbezahlbare Sachen beigebracht, in was ich kann, was ich mag, wie man sich weiterentwickelt, man Verantwortung für seine Dinge zu übernehmen, für was zu kämpfen, was einem wichtig ist. Es war super spannend oder auch diesmal in Sachen, ich hatte keine Ahnung von der Verlagswelt, was manchmal total ein Vorteil ist, weil dann weißt du nicht, normalerweise wird es so gemacht.
Ja, genau.
Ich habe viele Sachen ganz anders gemacht und ich hatte viele coole Kontakte. Ich habe mit der Lufthansa geredet, über dass sie meine Bilderbuchfilme haben. Weißt du, das war eine Zeit, wo ich super, super spannendes Leben hat. Und ich glaube, ich habe im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr vom Colosseo Verlag mehr gelernt, wie in den knapp 5 Jahren damals in der Luftfahrt, weil ich einfach alles selber machen musste.
Ja. Ja, und ich glaube wirklich, also das Thema, das du jetzt gerade ansprichst, ist so wichtig, nämlich unsere Definition von Erfolg. Ja. Also was ist für uns Erfolg? Und dass wir wirklich alle mal hinschauen, was ist da bei mir? Was meine ich denn, was Erfolg ist? Und ist das wirklich meine Überzeugung oder ist das irgendwie einfach nur abgespult?
Genau. Ja, ist das die Gesellschaft oder sind das die Eltern oder ist es wie auch immer? Weil was ich echt sagen muss, was ich so schön finde, letztens habe ich das einen 16-Jährigen gefragt. Wann bist du erfolgreich? Und ich meine, wenn ich stolz bin auf das, was ich geleistet habe. Mhm. Hey, wie geil ist das? Nee. Natürlich, das ist es. Wenn du stolz bist auf was du geleistet hast. Mhm. Es muss sich nicht in Geld ausdrücken, es muss sich nicht in öffentlicher Anerkennung ausdrücken, es muss einfach im Einklang mit deinem Inneren sein, mit deinen Werten, mit deinen Glaubensgrundsätzen, auch mit dem Versuch, immer besser zu werden in dem, was du machst, in dem nicht aufzugeben. Und wenn das in Einklang bist, dann bist du erfolgreich.
Womit wir mitten im Thema sind, nämlich Ikigai. Ja, also was du jetzt gerade gesagt hast in der letzten Minute, das ist ja genau das, worum es bei Ikigai geht. Balance zu finden für sich persönlich im Innen, im Außen, also mit sich im Reinen zu sein, im Außen einfach das zu tun, was man tun möchte.
Mit
also
den
was,
Menschen, genau.
Genau, mit den Menschen.
Mit den Menschen, die man mit dem man sich umgibt. Und umgibt heißt nicht nur, es ist nicht nur die Familie oder der Partner, es ist in jedem Bereich deines Lebens mit den Menschen, denen du dich umgibst. Und Ikigai ist, wie wir schon gesagt haben, japanisch. Iki heißt Leben und Gai heißt Wert. Und das kommt von der Muschel. Also früher wurden halt mit Muscheln waren etwas besonders Wertvolles. Die waren bemalt und dann hat man die auch als Zahlungsmittel eingesetzt. Also es ist eigentlich der Wert des Lebens, der Lebenswert. Oder ein bisschen salopp auch gesagt, Ikigai ist der Grund, warum man morgens gerne aufsteht. Ich beschäftige mich ja jetzt da schon eine ganze Weile damit und wir uns sehr intensiv miteinander, wie man Ikigai quasi in... Es ist ein altes Konzept auch, das gibt schon lange, das ist das Wort, das Wort ist ein ganz alltägliches Wort in Japan, aber wie man das eigentlich in die heutige Zeit bringen kann und wie man das auch anwenden kann und im Endeffekt ist es eine wunderschöne Struktur. Also Ikigai schaut einfach auf dein ganzes Leben und nicht nur meinetwegen den Bereich der Arbeit, sondern es ist alles, was du tust, also alle deine Aktivitäten, mit wem du es tust, also mit wem du dich umgibst. Deine Beziehungen und aber auch deine Rollen im Leben, wie bist du eine Mutter, eine Schwester, eine Tochter, eine Mama, eine Mitkollegin bist oder ein Kollege. Und das alles muss im Einklang sein mit deinem Inneren, also mit deinen Werten. Viele von uns gehen vielleicht ein ganzes Leben, ohne sich Gedanken darüber zu gemacht haben, was sind denn eigentlich meine Werte, meine Glaubensgrundsätze, was sind meine heiligen Werte, was sind Sachen, die sind für mich unantastbar, was ist für mich existenziell wichtig. Und der andere Bereich ist, wie bin ich denn im Hier und Jetzt? Kann ich überhaupt im Hier und Jetzt sein, so wie ich lebe? Oder brauche ich noch Hilfe, um hier im Hier und Jetzt zu sein und auch dankbar zu sein für das, was ich habe? Also Ikigai geht darum, man kann sich es ein bisschen vorstellen, auch wie ein Garten mit verschiedenen Bereichen und überall, wo du Aufmerksamkeit hinrichtest oder gießt und wässerst und pflanzt, alles trägt dazu bei, dass dein Garten schöner ist und dass du ein erfüllteres Leben hast. Und ich glaube, das ist ja das, was wir alle Menschen irgendwie gemeinsam haben. Wir wollen ein erfüllendes Leben füllen, indem wir auch mal glücklich sind, das auf jeden Fall. Aber es muss irgendwie erfüllend sein. Das, was wir tun, muss Sinn haben.
Ja, und auch gerade jetzt, also gerade in einer Zeit, wo wir halt nicht so sehr im Außen leben können, wie wir es die letzten Jahre getan haben, wo man eben mal schnell dahin fliegen kann oder dahin fliegen kann und dann auch eben bestimmte Situationen verlassen.
Und vermeiden kann. Ja? Weil du kannst dich mit so viel Lärm umgeben. Und jetzt bist du wirklich mehr gezwungen, mit dir zu sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes manchmal. Und da stellt man schon oft fest, dass es so ein bisschen knirscht im Getriebe. Und es denkt so, irgendwas ist hier nicht so, fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Wir fanden beide das Bild so schön, weil ich schon sehr finde, dass wir so als Frauen zum einen schon immer extrem viele Bälle in der Luft haben. Ich habe so das Bild da von der tanzenden Shiva im Kopf, die quasi auf einem Bein steht, das andere Bein nach vorne streckt, dann noch Bälle jongliert und dabei noch graziös ist. So ein Bild von uns. Wir versuchen dieses ganze Außenleben, alle Bälle in der Luft zu haben und wir müssen so viel machen und wir, es ist alles... Es,
ja, und vor allem so perfekt sein, ja, auch, ne? Die perfekte Mutter, die perfekte Partnerin, genau, die perfekte Freundin.
Und währenddessen machen wir, sind wir auch noch eine gute Mitarbeiterin, wir bilden uns weiter, wir sind im Hier. Und während wir das alles versuchen in der Luft zu halten, stehen wir auch noch auf einem Bein, müssen schauen, dass der Blick trotzdem nach außen gerichtet ist und dass der Kopf nicht macht und dass wir nicht umfallen. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum wir auch das machen, was wir machen wollen. Wir wollen, dass wir so dastehen können, aber stehen können, ohne dass wir wackeln, dass nur noch alles im Kopf macht und dass trotzdem die Dinge in der Luft bleiben.
Und ich, ja, und ehrlich gesagt auch fest auf beiden Beinen stehen würde ich gerne und nicht so balancieren die ganze Zeit.
Und ich glaube halt einfach, das ist, drum sind wir da wieder die Balance zwischen Innen und Außen. Und was ich eben an Ikigai so mag, ist, durch die Struktur der Kreise kannst du dir das vorstellen, wie als ob du einen Tisch deckst und da Schalen draufstellst. So, jedes hat seinen Platz. Wir schauen uns nicht unser ganzes Leben an, was einem dann wirklich eher wie erschlägt. Weil wo fange ich an? Das ist ein bisschen wie, wenn ich in einen Raum komme, wo super viel Chaos ist, wenn ich mir nicht ein Eck aussuche. Ja. Dann bin ich wie gelähmt und fange nirgendwo an, weil ich überhaupt nicht weiß, wo denn soll ich denn jetzt überhaupt anfangen? Wo anfangen? Aber sobald ich eine Kiste habe und sage, da kommen diese Sachen rein, habe ich schon eine Möglichkeit, dann habe ich eine Sache, die einen Platz hat und wo ich quasi mich konzentrieren kann oder wo ich meinen Fokus hinrichten kann. Und das ist dieses Konzept von Ikigai. Es gibt hier so gesehen wie Behältnisse, Schalen für verschiedene Bereiche deines Lebens. Ja. Ein super schöner Satz ist, Ikigai bedeutet, sich selber kennenzulernen, was Zeit und Mühe kostet, ja? Also, das ist nicht was, das ist machst so. Du einmal, ja, ist halt leider so, aber ich meine, im Endeffekt ist es auch, glaube ich, das, was dir am meisten zurückgibt, weil je mehr du bei dir bist, umso vergnügter bist du auch in dem Ganzen.
Am Ende schon. Und ich finde echt dieses Bild mit den Schalen auch schön, weil es am Ende wirklich darum geht, einfach mal irgendwo anzufangen. Ja. Weil ich habe das Gefühl, auch eben, wenn ich mit Freundinnen spreche, wenn ich mit anderen Frauen spreche, oft sind wir so gelähmt, weil ich glaube, mittlerweile ist uns schon bewusst, dass wir da so ein paar Baustellen haben und auch welche Baustellen wir haben. Und dann eben genau auch so, wo anfangen. Und das, was du sagst, finde ich eben auch an Ikigai so schön, dass ich einfach mal sagen kann, hey, ich zoome jetzt mal hier rein und fange mal mit einer kleinen Sache hier an. Ja. Und meine Erfahrung ist, das ist wie so eine Initialzündung. Also überhaupt der Anfang an sich ist wie eine Initialzündung.
Weil da kommt das wieder, es geht da um den Prozess und nicht um ein Ergebnis. Und dass du allein weißt, dass jede Kleinigkeit, es geht um die ganz kleinen, simplen Dinge auch zum Teil. Es geht vielleicht auch wieder um, sich mal wieder bewusst zu machen, was für ein Geschenk es ist, einfach gerade selbst am Fenster zu stehen, die Sonne scheint dir ins Gesicht und du trinkst einen guten Kaffee, ja, oder einen guten Tee. Es sind nicht nur die großen Dinge im Leben, sondern es sind viele kleine Dinge. Und ich glaube einfach auch, dass diese Möglichkeit, sowohl sich sein Leben von ganz, ganz weit oben anzuschauen, aber dann auch reinzuzoomen und wieder rauszugehen und auch zu merken, was sich dann im Laufe der Zeit, werden sich auch deine Bedürfnisse ändern. Was weiß ich, vielleicht hast du gerade ein neues Baby, dann wird sicherlich dieser Bereich Beziehungen und Menschen gerade ganz besonders wichtig sein. Vielleicht ist es gerade so, dass man sich denkt, hey, irgendwie, ich weiß gar nicht so genau, ich muss mir meine Glaubensgrundsätze nochmal anschauen, meine North Stars, wie gehe ich eigentlich gerade in die richtige Richtung? Lebe ich so, wie ich leben will? Kann ich mir selber Rechenschaft ablegen? Oder suche ich nur Anerkennung nach außen? Oder jemanden, der merkt, boah, ich kann mich gar nicht hören, weil ich bin so innerlich, der vielleicht erstmal anfängt, irgendwie wieder bei sich ein bisschen anzukommen, Ruhe zu finden in sich, der vielleicht wirklich mal anfängt, hey, entweder Tai Chi zu machen oder so, um sich zu trainieren, oder irgendetwas, irgendwelche Rituale, um ein bisschen sich selber Zeit und Liebe zu geben. Ja, darum ist quasi Ikigai eine super individuelle Reise für jeden, glaube ich. Ja. Aber so mal eine Grundidee darüber zu geben oder den Leuten einfach auch mal wieder das Grundselbstvertrauen zurückzugeben, dass du hast alles, was du brauchst in dir, ja? Du bist dein eigenes Glückes Schmied. Es gibt eigentlich, glaube ich, keine Situation, die nicht so ist, dass es die Möglichkeit einer Verbesserung gibt, die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Selbst wenn es jetzt momentan sich absolut scheiße anfühlt, alles gefühlt. Es gibt Bereiche, die sind vielleicht schön. Und es gibt Bereiche, die können besser werden.
Was meine Erfahrung ist und auch unsere Erfahrung, dass es ja oft schon so viel verändert, sich die Dinge einfach mal bewusst zu machen. Ja. Alleine mal auf dieses Thema Aktivitäten und Beziehungen in meinem Leben zu schauen und mich mal zu fragen, hey, was ist mir denn wichtig in meinen Beziehungen? Was erfüllt mich denn? Wie erfüllend sind denn die Beziehungen in meinem Leben? Genauso auch mit den Werten. Also das ist tatsächlich was, also das ist was, was wir nicht in der Schule lernen. Ja? Ja. Da fragt uns keiner so, hey, was sind eigentlich deine Werte?
Ja.
Ja, das ist nicht so ein großes Thema. Und ich glaube, sich das bewusst zu machen, das erleichtert uns auch vieles im Leben. Ich glaube, ganz oft kommen wir in Situationen, wo wir das Gefühl haben, hey, da ist gerade eine andere Person, die eine Grenze bei mir überschreitet. Ich fühle mich hier komplett unwohl in dieser Situation. Ja, warum auch immer, ob diese Person sich jetzt übergriffig verhält. Und das liegt ganz oft daran, dass es halt nicht mit unseren Werten resoniert, was hier gerade passiert. Ja. Und wenn wir uns das einfach mal bewusst machen, dann ist das so hilfreich, weil dann stehen wir nicht da in so einer Situation und denken, irgendwas ist hier gerade schräg, fühlt sich nicht gut an. Mhm. Es ist wichtig, dass wir lernen, die Sachen einzuordnen. Und das ist dieses Bewusstmachen, diese Beobachterperspektive auch mal einzunehmen. Und sich selber diese Fragen zu stellen, damit ich checke in einer Situation, was passiert hier gerade? Hier überschreitet gerade jemand meine Grenze, weil er gegen diesen Wert verstößt, der mir super wichtig ist.
Und ich merke vielleicht erst dann, das ist ein heiliger Wert. Es gibt ja sowieso Wertestapel. Von ganz oben sind die Heiligen, dann kommen die Wichtigen, dann kommen die wenden wir an, wenn es okay ist. Ansonsten können wir es vielleicht unter nicht so wichtige Werte. Ja. Ich glaube, was ich in den letzten 2 Jahren rausgefunden habe, dass eigentlich, wonach wir alle so hungern, sind gute Fragen, weißt du, weil du sagst so einfach, wir müssen uns mal die Frage stellen. Wir sind gar nicht gewohnt, uns diese Fragen zu stellen. Wo ich sagen muss, da empfinde ich mich am sinnvollsten, wenn man Fragen stellt, weißt du?
Ja.
Weil viele Fragen haben wir uns noch nie gestellt, die hat uns auch noch niemand gestellt und plötzlich denkst du dir, okay, ja, krass,
interesting.
Und du merkst erstmal auch, dass du gar nichts drauf sagen kannst, was eine total gute Sache ist, weil das heißt, dein Hirn hat das sich noch nie überlegt. Ja. Also du hast dir noch nie diese Frage gestellt. Und ich sehe gerade eben so dieses total Sinnstiftende an diesen Arten auch von Workshops oder es ist Fragen zu stellen. Es geht nicht darum, Lösungen zu finden, überhaupt nicht. Ja. Es geht darum, eigentlich ehrlich gesagt, mehr im positiven Sinne Probleme zu kreieren. Also wenn jemand danach weniger weiß wie davor, in dem Fall über sich, dann ist es gut, dann hat man einen Prozess angestoßen. Weil ich finde halt, wenn du jetzt jemanden hinsetzt, selbst wenn du mich jetzt einfach so fragst, okay, was sind denn jetzt eigentlich deine Werte und deine Glaubensgrundsätze? Shoot. Da muss ich auch, das ist einfach echt, das ist ein sperriges Thema. Das ist eine gewisse Art, was ist deine Philosophie, was ist deine Lebensanschauung, woher kommt das? Und dafür musst du erstmal dir genau überlegen, was hast du denn? Muss ich dich erstmal fragen, wie siehst du das? Wie siehst du das? Wie siehst du das? Und dann merkst du nämlich selber innerlich, boah, das ist für mich eins der unberührbaren Sachen. Das geht gar nicht. Für mich eine Verletzung dieses Wertes, das ist für mich so ein No-Go. Das ist, da sträubt sich, Alter, damit kann ich nicht. Das ist heilig für mich.
Genau.
Und gewisse andere Sachen kann ich vielleicht entweder darüber hinwegsehen oder kann ich vielleicht auch sagen, das ist nicht so für mich dann vielleicht ein Spielbeender. Aber gewisse Sachen, und ich meine, wenn ich dann merke, ich habe Beziehungen, die gegen meine inneren Werte verstoßen, dann kann das nicht. Weißt du, gewisse Sachen, das kann nicht funktionieren. Oder da muss ich zumindest klar machen, das sind meine Grenzen. Es sind einfach jede Art von Beziehungen, die wir leben. Ich meine, du hast eine Beziehung mit deinem Busfahrer, mit dem Postmann oder mit jedem Mensch, mit dem du interagierst, hast du eine Art von Beziehung.
Ja, absolut. Also das ist, finde ich, auch wichtig. Also dieses Wort Beziehung, das ist jetzt nicht nur Liebesbeziehung,
genau,
das ist eine Art von
Beziehung. Das ist einfach eine Art von Begegnung. Vielleicht ist es Begegnung das bessere Wort.
Ja. Ich finde es mega, was du ansprichst mit den Fragen, weil das ist genau das, worum es mir auch geht. Also dass wir mal anfangen, uns diese Fragen zu stellen. Ja. Uns bestimmte Fragen zu stellen. dass wir dann eben nicht den Anspruch haben, wir müssen da jetzt übermorgen die Antwort in drei Sätzen drunter schreiben können, ne? Sondern dass wir uns auch mal die Freiheit geben, da mal ein bisschen rumzuprobieren. Und jetzt kommt eben das Entscheidende auch mit Yugo Sisters, dass wir uns verdammt nochmal drüber austauschen. Ja. Lasst uns drüber sprechen. Was sind deine Fragen? Was sind deine Gedanken dazu? Was habe ich für Gedanken dazu? Ja. Einfach um in so einen Prozess zu kommen.
Ich glaube auch nur, dass es nur, weißt du, es geht da um auch um Geschichten zu erzählen. Und Geschichten bringen nichts, wenn sie nicht geteilt werden. Durch Beziehungen oder Begegnungen werden wir. Ja. Oder es macht überhaupt keinen Sinn, sich in einer gewissen Art und Weise zu verhalten, wenn es da keine Gemeinschaft gibt, die das auch wiederum... Wozu? Ich muss keine gewissen Werte wie ich nehme niemandem etwas weg oder ich beleidige niemanden. Wenn da niemand ist, dann ist wie kein Grund. Ja. Früher hat man immer gesagt, ja, es gibt so viele Tabuthemen und es gibt eigentlich keine Tabuthemen mehr. Und das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Es gibt noch super viele Tabuthemen. Es sind so diese großen, offensichtlichen Tabuthemen weg. Ja, wir dürfen heute alle darüber reden, dass wir unsere Regel haben. Also das ist kein Tabuthema mehr. Ja, Trennung ist kein Tabuthema mehr. Aber es gibt so unglaublich viele Tabuthemen, die wir noch haben oder wo wir uns oft allein fühlen oder wo wir einfach auch nicht wissen, wie rede ich überhaupt darüber. Und da braucht es dann eben auch die Fragen und eine Gemeinschaft und Leute, die sich gemeinsam versuchen, ihren Geist darum zu schlingen, was es denn für sie bedeutet. Ich muss auch sagen, ich finde das wirklich schade, weißt du, so die ganzen alten Philosophen, ich meine, das war eine Alltagsphilosophie. Das war, man hat debattiert, man hat diskutiert, man hat darüber geredet, wie will man ein Leben leben, was ist ein gutes Leben, was muss es sein, was darf man machen oder was nicht. Das hat dann immer davon abgehangen, welche Art der philosophischen Lehre man gerade gefolgt ist. Aber es wurde diskutiert. Es wurde diskutiert und debattiert und es wurden Perspektiven gewechselt. Und das ist sowas, wo ich ehrlich gesagt, mich so sehne auch danach, wo ich so ein tiefes Bedürfnis habe nach guten, tiefen Gesprächen und auch Fragen, die mich herausfordern und die mich auch zwingen, meine Perspektive zu wechseln, die auch ganz genau mal einen Blick drauf richten, so, okay, da, wir denken in Schubladen, da hast du mal wieder eine Schublade aufgemacht. Und ist das so? Bist du wirklich sicher, dass das so ist?
Ja, absolut. Also ich sehe das wirklich ganz genau so. Ich habe gerade an ein Zitat gedacht von Rainer Maria Rilke, der gesagt hat, es geht darum, dass wir die Fragen leben, und dann leben wir irgendwann eines Tages in die Antwort hinein. Nein, und das passiert einfach. Und das hat auch was mit Loslassen zu tun. Ja, und sich drauf einlassen, eben auch wirklich was rauszufinden, also was zu explorieren. Ja. Und eben nicht zu analysieren oder nicht nur zu analysieren.
Oder nicht schon zu wollen, dass es ein gewisses Resultat rauskommt, sondern ich es mir quasi wirklich mal anschaue, ohne gleich es beurteilen zu müssen.
Ja.
Okay, dann würde ich ehrlich gesagt noch zu deiner Anfangsfrage dazu führen, wer bin ich eigentlich? Ich glaube, ich würde sehr gerne ein guter Fragensteller noch dazu sein. Mhm. Ich glaube, ich bin da auf einem Weg, vielleicht sogar einem guten Weg. Aber wir wissen ja, der Weg ist nie zu Ende. Aber ich glaube, wenn irgendwann auf meinem Grabstein, der nicht existieren wird, weil ich keinen Grabstein will, aber hätte ich einen Grabstein, dann, wenn da draufstehen würde, sie hat die Welt geliebt, ihre Familie und sie war ein exzellenter Fragensteller, dann wäre das echt cool.
Dann könntest du ganz gut damit leben.
Ja, genau, dann könnte ich ganz damit leben. Ich glaube, das ist wirklich was, weil durch Fragen drückst du auch Liebe aus. Echt super viel Liebe.
Ja.
Ehrlich gesagt. Und den anderen verstehen wollen, den anderen sehen wollen.
Ja, das stimmt.
Den anderen begleiten wollen.
Ja. Das stimmt. Auch so ein ehrliches Interesse einfach.
Absolut,
ne?
Absolut.
Ja. Und eben auch ich als Fragensteller gebe dem anderen in dem Moment einen Raum, wo auch eine gewisse Bewertungsfreiheit sein muss. Weil, also was denke ich mir denn? Ich möchte doch, dass sich der andere öffnet. Und wenn ich ihm da gegenüberstehe, schon wieder mit meinen 1000 Bewertungen und Gedanken im Kopf, ja, in Wirklichkeit spüren wir das doch. Und habe ich Bock, jemandem was wirklich von mir zu erzählen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde bewertet, vielleicht sogar abgewertet dafür?
Ja, oder dass ich ein gewisses Bild erfüllen musste. Und bin ich auch so dankbar, dass wir die Clean Language quasi gefunden haben, wo man aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen aus einem, weil ich das einfach genau richtig finde, weil du musst genau einen Raum schaffen, wo etwas passieren kann. Ja. Das ist das eine. Und wo so wenig wie möglich von dir mit drin steckt, was in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, manipuliert, dem anderen das Gefühl auslöst, er müsste in gewisser Art und Weise antworten. Aber das ist das eine, und das andere ist, glaube ich, echt eine ganz, auch etwas, wo ich ehrlich gesagt wirklich erst im letzten Jahr so drauf oder die letzten 2 Jahre drauf gekommen bin, dass ich immer so versucht habe, für alle Menschen Probleme zu lösen. Ja, also weißt du, ich war schon immer jemand, wo die Leute, weil man mit mir ganz gut reden kann, weil ich nicht beurteile und ich dann halt immer mir es angehört habe und dann versucht habe, eine Lösung dafür zu finden. Und das ist aus verschiedensten Gründen schwierig. Zum einen, manchmal hast du nicht mal den Auftrag, die Lösung dafür zu finden. B, macht es das für die anderen Leute auch bequem, und C, ist es auch einfach, es ist nicht mein Job. Jeder muss selber seine Lösungen finden und er braucht nicht mich, um die Lösungen zu finden. Und ich glaube, dass ich aber schon einen ganz gewissen, ich habe mal den Satz gehört, warum muss ich denn die Welt retten? Will ich damit meine Existenz auf dieser Erde rechtfertigen? Oder warum muss ich alle retten? Oder retten ist das so ein bisschen. Ich glaube, so ein bisschen aus irgendwelchen Gründen war das schon bei mir. Und ich glaube, dass ich schon auch gebeten wurde zu retten, aber auch, dass ich sicherlich auch gerettet habe, wo niemand gerettet werden wollte.
Ja, halt vielleicht auch so mit dem Gedanken, ja, ich bin okay, wenn ich anderen helfe.
Genau, ich bin okay. Und weil ich mir es ja immer gut geht, weil ich ja so viel Energie habe und weil ich ja Wonder Woman bin, komme ich da mit meinem Umhang und rette euch alle, ob ihr jetzt gerettet werden wollt oder nicht. Und wenn nicht, dann schubse ich euch halt kurz ins Wasser. Nein, das stimmt nicht. Ins Wasser habe ich nie jemanden geschubst, nur um ihn zu retten. Aber es ist sehr viel Energie, die dabei drauf geht. Und es ist eine Energie, die ehrlich gesagt besser bei dir selber aufgehoben ist. Entscheidung treffen zu dürfen, egoistisch mit meiner Energie umgehen zu dürfen, dass ich meine Energie für mich behalte und dass es genügend Sachen bei mir auch gibt, wo ich mich fokussieren kann. Ich muss da jetzt nicht das bei anderen Leuten suchen. Das hat mir, weiß nicht, unglaublich viel Freiheit gegeben. Und das war so ein großer, das war, weißt du, meine Identität war so damit verknüpft, dass ich die bin, zu der man geht, wenn es einem nicht gut geht, und danach macht die Steffi schon wieder heile. Ja, ich habe einfach beschlossen, ich mache das noch maximal eigentlich für meine Kinder. Und selbst die können sehr viel mehr selber. Die wollen eigentlich auch noch, dass man ihnen zuhört. Okay, ab und zu ein Pflaster draufklebt und heile, heile Segen singt. Aber eigentlich, dass ich einfach ein Anrecht darauf habe, dass ich nicht ein schlechter Mensch bin. Ich meine, es geht immer darum, wenn jemand jetzt, weißt du, jeder, der zu mir kommt, sagt, mir geht's gerade richtig, richtig dreckig und ich brauche dich jetzt. Ich glaube, da hat sich schon bei mir, oder tut sich immer noch viel, ich glaube, es ist noch nicht ganz weg, ist so ein großer Teil von mir, dieses Retten, weil ich kann, weißt du?
Ja. Absolut, absolut. Und das ist ja auch spannend, also was da an Dynamiken passiert, da machen wir auch nochmal eine Folge dazu zum Drama-Dreieck. Weil da kommt nämlich der Retter auch vor. Oft ist es ja auch so, dass man sich dann als so vermeintlicher Retter eben Leute aussucht, die sich halt in so einer Opferhaltung ganz wohl fühlen. Ja. Also wo dann auch die anderen schuld sind und die für sich selber in so einer Handlungsunfähigkeit drin sind. Da fällt mir auch schon wieder ein Zitat ein. Also ja, ihr kennt mich jetzt noch nicht so gut, aber wenn ihr mich besser kennenlernt, dann werdet ihr merken, dass ich ein Zitate-Freak bin.
Ich auch. Aber du, es ist besser, wie heißt es, besser wie das Phrasenschwein? Also ich finde die Zitate-Schleudern, ja,
das ist immerhin
ganz schön gut, oder?
Immerhin. Und es gibt auch zum Thema Retten diesen schönen Spruch: You cannot save someone who does not want to participate in his own rescue.
Ja.
Und das ist, also du kannst niemanden retten, der eben sich nicht an seiner eigenen Rettung beteiligen möchte. Ne? Ja. Im Deutschen, wie man so schön sagt, jemanden zum Jagen tragen.
Genau, Hunde zur Jagd tragen, genau. Und das ist das, was ich, glaube ich, echt total oft gemacht habe und viel Zeit und Energie reingesteckt habe, weil ich mir gesagt habe, okay, dir geht's nicht gut, dann könntest du doch das und das und das und das machen. Aber es ist Hunde zur Jagd tragen. Der Grundimpuls muss von jedem Menschen selber dazu kommen, etwas ändern zu wollen an seiner Situation. Und dann kann man fragen, wie würdest du das machen oder hast du einen Tipp für mich? Aber das ist schon was anderes, wie wenn jemand nur weint und dann sagt man ihm schon, was da möglich ist.
Geht halt derjenige auch nie in die Selbstverantwortung. Ja. Er muss nie reingehen, weil halt jemand anders Verantwortung übernimmt. Genau. Steffi, zum Abschluss stelle ich dir die gleiche Frage, die Ned und ich allen Podcast-Gästen stellen. Und diese Frage ist, was ist dein Shoutout, was ist deine Botschaft, deine persönliche Botschaft an alle Frauen da draußen?
Habt mehr Spaß. Habt mehr Spaß, nein, ernsthaft. Habt mehr Spaß.
Ernsthaft habt mehr Spaß.
Ernsthaft habt mehr Spaß. Ich meine, das ist so ernst. Lacht mehr, seid mehr blödsinnig, seid mehr leicht. Macht mindestens einmal am Tag irgendwas Verderbtes. Redet mehr Quatsch. Einfach nehmt das Leben ein bisschen leichter und extrem fröhlich, weil es ist ein großartiges Leben, ehrlich gesagt. Es ist so viel leichter mit viel Lachen. Und ich finde einfach, das ist, finde ich, neben Atmen und Sauerstoff, ist das ein Grundbedürfnis des Menschen zu lachen. Ja. Und zu lachen und fröhlich zu sein und
zu verspielen.
Einfach genau, zu spielen. Hopserlauf machen. Wann habt ihr das letzte Mal Hopserlauf gemacht? Ich fordere, mein Shoutout ist Hopserlauf. Mindestens 20 Meter. Am besten irgendwie Maximilianstraße in München oder sowas. Aber nein, aber macht das. Das wäre mein Shoutout. Ich glaube einfach dieses. Ich sehe sehr viel Ernst. So.
Ja. Ja, und ich glaube, ich würde da gern was Kleines ergänzen. Was? Auch so dieses, ja, dass wir uns selber einfach auch nicht so ernst nehmen. Ja. Weil dieses Ganze so perfekt sein müssen, stark sein müssen, da nehmen wir uns ja auch schon selber ganz schön ernst.
Absolut.
In Wirklichkeit.
Absolut. Und ich glaube einfach, wie du es gesagt hast, es geht nichts über Spielen. Einfach spielen. Das Leben ist auch in gewisser Art und Weise, ist ein Spielen und wir müssen uns, ich glaube, wir nehmen mehr am Leben teil, wenn wir mehr verspielt sind und in unseren Beziehungen mit unseren Mitmenschen, mit uns selber hilft verspielt sein oder ich nenne es so ein bisschen quer, einfach blödmopsig sein. Ist für mich quasi eines der wichtigsten Dinge im Leben.
Ja. Ja. So, das Salz in der Suppe.
Mhm. Das war jetzt Phrasenschwein.
Das war jetzt ehrlich gesagt sehr Phrasenschwein.
Ja, das Salz in der Suppe. Aber ich habe mir gerade überlegt, ich habe jetzt auch kein anderes schönes Bild, was das Salz in der Suppe irgendwie widerspiegelt. Aber ja, das ist das A und O und darunter sollte man es einfach nicht machen.
Ja. Bin ich voll dabei. Ja. Deswegen, also ich würde sagen, wir beide gehen jetzt erstmal da raus hopsen.
Wir hopsen uns eins und verschrecken ein paar Mallorquiner hier. Ja, das ist absolut, das machen wir jetzt. Und
danke, Steffi, dass du uns hier mitgenommen hast auf deine Reise, auf deine persönliche, ja, so viele Themen mit uns geteilt hast. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt an der Stelle schon mal ein bisschen über Ikigai gesprochen haben. Denn ja, das ist was, worüber wir noch mehr mit euch sprechen wollen, also worüber wir euch auch noch mehr erzählen möchten hier im Podcast und auf Instagram. Ja, da kommt definitiv noch was.
Ja, da kommt auf jeden Fall noch einiges.
Stay tuned und wir sehen uns bald wieder und hören uns bald wieder in der Sisterhood. Bis bald.